Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter in der Vorschau auf die NHL-Saison 2024-2025 und wir sind bei den St. Louis Blues angelangt. Die St. Louis Blues, die hatten in der letzten Saison eine gar nicht mal so schlechte Bilanz von 43 Siegen, 33 Niederlagen und 6-mal noch einen Extrapunkt geholt. Das waren dann 92 Punkte. Das reichte für Platz Nummer 5 in der Central. Sie hatten 6 Zähler Rückstand auf die Vegas Golden Knights. Die waren das andere Wildcard-Team in der Pacific und 7 Punkte Rückstand auf die Nashville Predators. Also durchaus im Bereich der Playoffs gewesen, die St. Louis Blues. Wobei vielleicht so ein bisschen die Frage ist, waren sie wirklich ein Team, was ja vielleicht mit ein bisschen mehr Glück die Playoffs hätte erreichen können, oder waren sie eine Mannschaft, die sogar ein bisschen überperformt hat und im Grunde mit den Playoffs nichts zu tun haben sollte. Wenn wir auf die Statistiken schauen, dann fällt eine kleine Diskrepanz auf, denn bei den geschossenen Toren, da hatten sie 234 und das reichte für Platz Nummer 24. Und bei den kassierten Toren, bei den Gegentoren, da lagen sie auf Platz Nummer 13. Und da merkt man schon, einmal 24, einmal 13, das eine ist eine Playoff-Platzierung, Platz 13, was die Gegentore betrifft, aber eben der Angriff, das war ein Problem und das hat sie dann am Ende die entscheidenden Zähler für die Endrunde gekostet. Ja, wir schauen mal so ein bisschen ansonsten auf die Zahlen. Der Corsi-Wert war auch nicht besonders gut, das war Platz Nummer 25, also da eher eben ein Team, was auch, merkt man ja dann eben auch, was offensiv einfach nicht viel generiert. Jetzt hätte man sagen können, kann ja auch sein, dass sie gut spielen, aber eben nicht treffen. Nein, das ist nicht der Fall. Die Schussquote war mit Platz 19 sogar ein bisschen besser als eben dann der Corsi-Wert. Die Fangquote lag auf Platz Nummer 6, also eben da nochmal ein Beleg für eine starke Torhüterleistung. Starke Torhüterleistungen waren ja dann in der Hauptsache zwei, die dort im Tor standen und eben entsprechend vielleicht auch dann eine starke Abwehrleistung. Was gibt's sonst noch zu sagen? Das Powerplay, das lag auf Platz 23 und das Zahlspiel auf Platz 17. Das bestätigt so ein bisschen eben dann diesen Trend, offensive Probleme und halbwegs vernünftige oder mittelmäßige Verteidigung bis gute Torhüterleistung. Was ganz interessant ist, bei den Bodychecks, da waren sie insgesamt ein Team, wo es relativ wenig Checks gab, also nicht ganz so physisch, sowohl von St. Louis selber als auch vom Gegner. Also die Spiele waren jetzt da nicht so körperbetont, wie man das vielleicht auch in den Vorjahren bei den St. Louis Blues öfter mal dann auch gesehen hat. Ja, sie haben zum zweiten Mal hintereinander die Playoffs verpasst. Das ist jetzt schon ein deutlicher Trend. Davor, vor diesen beiden letzten Jahren, war es so, dass sie in 10 von 11 Jahren die Playoffs erreicht haben. Lediglich 2018, da haben sie die verpasst. 2019 dann den Stanley Cup gewonnen. Also den Tausch hätten sie gerne jetzt auch dann in der Vorsaison gemacht. Aber das war eben nicht möglich. Wie gesagt, zweimal hintereinander die Playoffs verpasst. Das gab es lange, lange Jahre nicht in St. Louis. Wenn wir einfach mal auch vorne ein bisschen auf die Spieler schauen, wer waren denn diejenigen, die offensiv vielleicht ein bisschen was gerissen haben? Jordan Kyrou, 31 Tore, 36 Vorlagen, 67 Punkte. Das ist, sage ich mal so, an der unteren Kante von dem, was sie sich von ihm erhoffen. Meiner Meinung nach, Pavel Buchnevich auch 27 Tore, 63 Punkte. Naja, Jack Neighbors 27 Tore. Das ist, ja, okay, Robert Thomas, der hatte 86 Punkte, allerdings muss man eben dann auch sagen, er hat eben, jetzt in Anführungsstrichen, nur 26 Tore gemacht und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo ihnen so ein Stück weit noch ein bisschen was fehlt. 26 Tore ist für ihn eine Karrierebestleistung, aber es ist dann vielleicht etwas weniger als das, was sie brauchen und es ist vielleicht insgesamt, auch wenn man dann einen Jordan Kyrou anschaut,
bei den Topspielern der St. Louis Blues einfach ein Stück unter dem, was andere Teams haben. Das heißt, sie haben gute Spieler, sie haben aber vielleicht nicht unbedingt die All-Stars, die richtig guten Stars, sie haben keine richtige Top-Reihe, das ist solide. Wie gesagt, das will ich nicht komplett kritisieren, aber es reicht eben dann nicht für mehr als für Mittelmaß. Kann man natürlich verschiedene Schlüsse daraus ziehen, wenn jetzt die Offensive eben nicht so gut ist. Und entweder vorne versuchen, richtig was zu machen, versuchen da ja so ein paar richtige Superstars sich zu holen vielleicht, super Torjäger sich zu holen. Da ist aber natürlich auch immer dann die Frage, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und welche Gegenwerte kann ich vielleicht dann auch eintauschen für solche Spieler. Und wenn ich jetzt mal auf den aktuellen Salary Cap Space schaue, dann sind da 1,3 Millionen. Das heißt, da ist nicht wirklich viel im Topf für die St. Louis Blues. Und wenn man sich auch vorne die Verträge anguckt, Cairo über 8 Millionen, Thomas über 8 Millionen, beide einen identischen Vertrag, Braden Schenn mit 6,5 Millionen, Buchnevich 5,8, jetzt nächstes Jahr 8 Millionen, hat einen frischen Vertrag unterschrieben, Brandon Saad mit 4,5 Millionen. Also da ist nicht mehr viel Platz, was dann eben entsprechend das Gehalt betrifft. Und die St. Louis Blues sind einen etwas anderen Weg gegangen in der Offseason. Sie haben sich verstärkt, aber nicht unbedingt in der Top-Qualität. Wenn wir auf die Stürmer schauen, Texier kam aus Columbus, Matthew Joseph kam aus Ottawa, Dylan Holloway, einer von den beiden mit dem Offersheet, kam aus Edmonton, dazu Philipp Broberg, noch ergänzt eben auch aus Edmonton, und Radek Faxa kam als Stürmer noch aus Dallas, dazu Ryan Suter in der Verteidigung und der Bruder von Matthew Joseph, Pierre-Oliver Joseph von den Pittsburgh Penguins. Sie hatten ein paar Abgänge, das muss man sagen, nicht unbedingt auch da die großen Namen, aber trotzdem eben ein paar Spieler, die den Verein verlassen haben. Marco Scandella ist im Moment ohne Vertrag, Sammy Blay ist ohne Vertrag, Adam Godet ist in Ottawa, Kalle Rosen ist in Colorado untergekommen und Kevin Hayes, der vielleicht größte Name, der sie in der Offseason verlassen hat über einen Trade, der ist jetzt bei den Pittsburgh Penguins nach nur einem Jahr. Das ist auch so ein bisschen ein kleines gescheitertes Experiment. Da hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr von versprochen, ihn vielleicht so als Nachfolger, naja, will ich nicht ganz sagen, von Ryan O'Reilly, aber doch als jemand für die Top 6 dort zu holen, eben dann aus Philadelphia und nach einem Jahr wieder abgeben zu müssen. Das ist auch natürlich so ein kleines Eingeständnis, dass das eben nicht wirklich funktioniert hat, was die St. Louis Blues da mit Kevin Hayes vorhatten. Ja, nun könnte man dann eben sagen, okay, jetzt haben sie was gemacht vorne in der Offensive. Ich habe es ja erwähnt, eben Joseph, Holloway, Faxa, Texier. Aber das sind natürlich keine Spieler, die unbedingt jetzt in die erste Sechs reingehören, sondern das sind Spieler für die dritte und vierte Reihe. Und so ändert sich dann vorne oder beziehungsweise insgesamt von oben nach unten nicht so wirklich viel. Erste Reihe Robert Thomas, Jordan Cairo, Jack Neighbors. Bei Cairo kann man sicherlich darauf hoffen, dass er so ein bisschen auch eine Comeback-Spielzeit haben könnte. Er hatte sicherlich keine einfache Saison. Da gab es ja dann auch rund um die Entlassung von Craig Berube und seine Kommentare dazu und dann auch das Heimspiel dazu, wo die Fans ihn ausgebuht haben. Er hat geweint, viel, viel Schlagzeilen, viel, viel auch negative Dinge. Und da glaube ich, dass er jetzt in die Saison vielleicht mit einem frischeren Mindset reinstarten kann. Einfach nochmal mit Drew Bannister, glaube ich, auch sich dann sicherlich in der Offseason und auch in der letzten Saison schon ausgetauscht haben wird und dann einfach auf einen frischen und neuen Start hofft und dann eben auch vielleicht die Möglichkeit hat, da an frühere Leistungen anzuschließen. Also er ist ja jemand, der durchaus auch in den Vorjahren dann eben schon mehr Punkte gesammelt hat. Wie gesagt, letztes Jahr 67, er hatte schon mal 75 und 73. Er hat eben auch schon mal 37 Tore gemacht, das sind auch ein paar mehr als in der Vorsaison. Also da ist ein bisschen Luft nach oben, natürlich, muss aber dann eben auch vieles mit zusammenlaufen bei Cairo. Zweite Reihe, Buchnevich, Braden Schenn und Brandon Saad. Auch das ist okay, solide, ist jetzt aber auch keine zweite Reihe, wo dann die Gegner sagen werden, oh Mensch, ne, also wenn wir die erste können wir im Schach halten oder müssen wir aufpassen, ob wir uns auf die erste konzentrieren oder ob wir dann die zweite Reihe auch eher mit einbeziehen. Also das ist eben nicht so viel Qualität, wie man vielleicht gerne hätte. Klar sind 20 Tore Stürmer mit dabei, alle drei letzte Saison, wenn es gut läuft. Das hätte manches Team gerne. Auf der anderen Seite ist auch da eben kein Top-Torjäger, kein 40-Tore-Stürmer mit dabei gewesen. Ja, und dann kommen eben die Bottom Six mit Radek Faxa, Alexei Toropchenko vielleicht, Dylan Holloway. Faxa körperlich, Holloway schnell, auch hinten mit Sundqvist, mit Texier, mit Joseph. Sicherlich Kombinationsmöglichkeiten verschiedenster Art, was so ein bisschen auch dann die einzelnen Spieler betrifft. Das ist vielleicht ein Stück besser, auf jeden Fall ein Stück anders als in der Vorsaison. Aber so richtig, glaube ich, wird das dann auch nicht das Pendel ausschlagen lassen in Richtung St. Louis. Also wie gesagt, es ist anders, aber das war es dann meiner Meinung nach auch schon fast. Ja, und dann kommen wir eben zur Stärke in der Vorsaison. Da sind sicherlich die beiden Torhüter zu nennen. Jordan Binnington da mit einer kleinen, sage ich jetzt mal, Revival-Saison. Er war ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, der für Konstanz stand in den Jahren davor. Hatte aber jetzt mit 91,3% die zweitbeste Fangquote in seiner Laufbahn. Das ist schon okay gewesen. Lediglich in der Stanley Cup-Saison war er da besser. Also auch da, ne, ist das in Ordnung. Gegentorschnitt von ihm auch unter 3, 2,84. Auch da würde sich manch anderes Team drüber freuen, was vielleicht auch in den Playoffs war. Also das ist schon gar nicht so schlecht, was er da gezeigt hat. Dazu mit Joel Hofer einen guten Rookie an der Seite gehabt. Beide mit positiven Records, auch was die einzelnen Bilanzen betrifft. Und Hofer sogar noch mit einer leicht besseren Fangquote von 91,4. Und der Gegentorschnitt war auch ein Stück weit besser. Also das waren schon zwei sehr gute Torhüter. Ich hatte vorhin auch erwähnt, waren nur die einzigen beiden. Also auch das sehr bemerkenswert, sehr zuverlässig. Das ist ja auch ein Punkt, den manch anderes Team nicht hat. Wenn da 4, 5, 6 Torhüter eingesetzt werden, dann ist das natürlich nichts, was deinem Team, deiner Abwehr Stabilität verleiht. Ja, und die Abwehr, die ist auf dem Papier auch gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, dass mit Torrey Krug der beste Verteidiger ausfallen wird. Und zwar aller Voraussicht nach die komplette Saison. Der hat wohl Arthrose, beziehungsweise so Vorarthrose, Präarthrose und wurde operiert, das musste wohl gereinigt werden und im Knie und dementsprechend ist es so, dass er jetzt, zumindest laut der Angaben, die ich gefunden habe, die komplette Spielzeit verpassen wird und das ist natürlich ein Punkt, der ihnen sehr wehtun wird. Ja, sie haben sich mit Ryan Suter einen sehr erfahrenen Spieler besorgt, gar keine Frage. Sie haben mit Philipp Broberg auch jemanden, der durchaus auch jemand für die nahe Zukunft ist. Und Pierre-Oliver Joseph ist noch ein tiefer Spieler mit dabei. Wenn ich dann auch insgesamt reinschaue mit Colton Parayko, Nick Leddy, Justin Falk auch noch ein Spieler mit dabei, Scott Perunovic, auch da will ich jetzt nicht sagen, das ist alles komplett schlecht, aber es ist eben wirklich auch kein Unterschiedsspieler mit dabei. Und das ist eben so ein Punkt, wenn man überlegt, wen die St. Louis Blues vor ein paar Jahren hatten. Sie hatten einen Ryan O'Reilly, sie hatten einen Vladimir Tarasenko, sie hatten dann auch einen Alex Pietrangelo. Also natürlich, das sind Namen aus der Stanley Cup-Saison. Und diese Spieler, diese, ich nenne es dann immer wirklich so Unterschiedsspieler, die fehlen ihnen ganz einfach. Und da kann sich sicherlich vielleicht noch ein Kairou entwickeln, ein Thomas auch hin entwickeln. Aber dann, wenn man dann auch schon sich die Abwehr anschaut, dann wird es schon ein Stück weit dünn. Philipp Broberg, ja, mit dabei. Ansonsten, Joseph ist 25, Matt Cassel kann man noch so mit nennen, der ist 24. Die anderen sind eben alle 33, 31, 39, Perunovic ist mit 26. Da gibt es andere Teams, die auf der anderen Seite der 30 mehr Spieler haben, die teilweise gar keine Spieler haben, die 30 oder älter sind. Also das ist eben etwas, ne, da fehlt ihnen so ein bisschen, so ein Stück weit auch der Nachwuchs. Und das wird, glaube ich, auch in der Defensive eine ganz, ganz schwere Saison werden für die St. Louis Blues. Und selbst mit Torrey Krug hätte ich ihnen nicht viel mehr als mit viel Glück die Playoffs zugetraut. Also das ist schon so ein Punkt, wo man eben sagen muss, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man vorher mit ihm gesagt hätte, das ist jetzt der super Verteidiger, der ihnen von hinten dann nochmal die 10, 15, 20 Tore mit dazu gibt mit 60 bis 70 Vorlagen, der also auch die Offensive richtig gut mit einleitet. Nochmal, Torrey Krug, guter Verteidiger, das wird ihnen sehr wehtun, dass der nicht mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite ist das dann auch, ne, vielleicht dann auch zum Glück eben nicht so ein wichtiger und dann auch wertvoller Spieler, dass damit auch wieder komplett die Verteidigung auseinanderbricht, beziehungsweise die Offensive ein Riesenproblem hat. Die St. Louis Blues, wie gesagt, ich wiederhole mich da, sind meiner Meinung nach ein solides Team in der NHL. Das ist kein Kanonenfutter, das ist eine Mannschaft, die kann an jedem Abend jedes andere Team schlagen, mit einer guten Torhüterleistung von Binnington, mit einem Superspiel von Kyrou, Thomas, auch die anderen vorne, Buchnevic, auch mal für einen Hattrick gut, alles möglich, ja, gar keine Frage, aber sie sind eben kein konstantes Team, sie sind kein Team, was für mich oben mitspielt und was die Qualität hat, um dann den großen Teams, den besseren Teams auch wirklich richtig Probleme zu bereiten. Und wenn wir dann einfach auch mal drauf gucken, wo lagen sie denn und warum werden sie denn jetzt schon vorgestellt? Die Quote in Vegas ist für $1 750 Dollar zurück. Das ist die identische Quote übrigens mit den Philadelphia Flyers zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gezogen habe. Also da eben geteilt, dann theoretisch auf Platz Nummer 24, wenn man das einordnen möchte. Aber ich habe sie für mich einfach hinter den Flyers dann noch mit einsortiert, weil ich sie da ja einfach irgendwie, glaube ich, ein Stück weit schlechter noch sehe und natürlich da dann wirklich die Verletzung von Krug so ein bisschen dann für mich einen kleinen Ausschlag gegeben hat, dass ich eben die Flyers dann nicht hinter ihnen platziert habe. Ja, wenn man eben auch schaut, wie könnten sie denn in die Playoffs reinschauen, dann muss man ja ganz offen auch sich die Division angucken, die Central. Dallas ist stärker, Nashville ist stärker, Colorado ist stärker, Winnipeg ist stärker. So, dann könnte vielleicht Minnesota ein Team sein, was sie holen, dann könnte Utah ein Team sein, was sie holen, Chicago sollten sie sicherlich dann hinter sich lassen. Nur, dann kommt ja der Blick auf die andere Seite und da sind Edmonton, Vancouver und Vegas auch stärker, denke ich. Bei Los Angeles sind Fragezeichen dabei. Seattle kann ich nicht so richtig einschätzen. Die haben sich, glaube ich, auch ein Stück weit vielleicht verschlechtert. Ja, dann kommt Calgary. Die sollten schlechter sein als St. Louis. Anaheim, San Jose sind beide noch nicht so weit. Aber wenn du in der eigenen Division schon mal nicht auf die ersten fünf kommst oder Schwierigkeiten hast, unter die ersten fünf zu kommen, dann brauchst du dir über die Wildcard eben gar keine Gedanken machen. Und ich glaube, in dieser Zone befinden sich die St. Louis Blues einfach. Ganz, ganz schwer, da in irgendeiner Form in die Playoffs reinzukommen. Ich sag mal Platz 5 bis 7 in der Central, das ist das, was möglich ist. Eher Platz 5 bis 6. Klar, ne, gar keine Frage, aber da eben dann auch wieder der Punkt, was möchtest du eigentlich in der NHL nicht sein? Du möchtest kein Mittelmaß sein, dann lieber richtig schlecht, dann lieber abreißen, dann lieber einen Neuaufbau. Und das ist so ein bisschen der Punkt, ob da eine Strategie zu erkennen ist bei den St. Louis Blues. Doug Armstrong ist ein super GM. Ich habe das ganz, ganz toll gefunden mit den Offersheets. Nur auf der anderen Seite, was bringt es dir? Klar, die Verletzung von Torrey Krug hat er jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass der die Saison ausfällt. Aber was bringt es dir, dein Team so punktuell zu verstärken? Und zum Beispiel bei Broberg muss man ja auch sagen, der Vertrag war jetzt nicht so gering dotiert, dass man sagen kann, es ist ein super Schnäppchen. Holloway, würde ich sagen, ist okay. Bei Broberg haben sie meiner Meinung nach ein bisschen mehr bezahlt, als man hätte bezahlen müssen. So, und klar war das ein strategischer Schachzug, um die Edmonton Oilers unter Druck zu setzen. Nur du selber hast ja dann auch eben nicht mehr den Spielraum. Und wenn wir darüber nachdenken, wie könnten sie denn auch dann, sage ich jetzt mal, kurz- oder mittelfristig besser werden, da musst du ja auch irgendwie versuchen, an Draftpicks oder an Prospects mit ranzukommen. Und auch da ist so ein Punkt. Salary Cap Space habe ich eben erwähnt. Sie haben zwar ihre drei Slots noch, was die Möglichkeit betrifft, jetzt irgendwo bei einem Tauschgeschäft mitzumachen. Nur wenn du 1,3 Millionen an Cap Space hast, was willst du da aufnehmen von irgendeinem Spieler? Das, keine Ahnung, kannst vielleicht mal 25% von einem größeren Spieler mit aufnehmen und kriegst dann vielleicht einen Drittrundenpick oder so. Aber wo willst du den einsetzen? Was bringt dir das? Also mir ist die Strategie der Blues nicht ganz klar. Natürlich, klar, man kann das immer so schön sagen, Armchair-GM, ich sitze zu Hause hier vorm Rechner und sage, hey, die hätten jetzt möglichst alle halbwegs vernünftigen Spieler tauschen müssen. Ich meine, sie haben ja ein paar abgegeben mit O'Reilly, mit Tarasenko, mit dann eben letzten Endes auch, weil er weg wollte, Pietrangelo. Aber trotzdem, ne, also ne, ich kann jetzt auch sagen, sie sollten einen Kyrou tauschen, einen Thomas tauschen, aber du musst ja dafür auch vernünftige Gegenwerte bekommen. Und wie gesagt, so richtig erschließt sich mir die Strategie nicht. Es gibt jetzt auch nicht die super jungen Spieler. Zach Baldock ist zu nennen, Dalibor Dvorsky vielleicht, die beiden, die man noch mit reinschmeißen könnte. Jimmy Snuggerud ist da noch mit dabei, ist ein Stürmer. Ja, und ansonsten Theo Lindstein, Otto Stenberg, das sind eher Spieler für in ein paar Jahren. Also auch da, ne, es ist jetzt auch nicht so, dass man natürlich sagen muss, Mensch, die hätten jetzt vielleicht dann Ryan Suter nicht holen müssen, sondern irgendeinen Prospect spielen lassen müssen. Nee, also das Prospect-Ranking der St. Louis Blues, ich will mal einmal gucken, bei The Athletic gab es das ja letztens auch, dass die da wieder die Nachwuchsspieler im Prinzip von allen Teams bewertet haben und dann ein Ranking der Teams durchgeführt haben. Achso, und wenn ich das jetzt aufrufe, da sind sie eben auf Platz Nummer 16. Wen haben die denn noch? Adam Juracek haben sie noch. Okay, das ist jetzt aber der frische Draft-Pick von diesem Jahr. Nummer 16 im 2024er Draft-Pick. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der überhaupt jetzt direkt dann kommt. Dann Dvorsky hatte ich eben schon genannt. Snuggerud, Dylan Holloway taucht damit auf, weil er eben auch noch einer der jüngeren Spieler ist. Jake Neighbors, klar, also so ein paar Spieler sind natürlich eben schon im Kader. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt keinem, ne, wenn hier St. Louis-Fans sind, gerne schickt mir euer Feedback, begründet mir auch, warum ihr vielleicht mehr Hoffnung habt jetzt auch auf die nahe Zukunft oder auch vielleicht auf diese Saison. Also wie gesagt, ne, mag mich da ja auch wieder irren in der Einschätzung. Aber meiner Meinung nach ist da nicht viel drin und eine etwas andere Strategie wäre vielleicht angemessener, aber auch da muss ich jetzt sagen, da kenne ich jetzt nicht hundertprozentig die Marktbedingungen, ob man nicht dann einfach in St. Louis sagt, so passt mal auf Leute, Stanley Cup haben wir. Für uns ist wichtig, dass wir nicht komplett uns zu Kanonenfutter machen, sondern dass wir schon immer eine Chance haben, jeden Abend ein NHL-Spiel zu gewinnen. Das ist ja auch was, wenn du deinen Fans verkaufen kannst, passt mal auf Leute, wenn es richtig gut läuft, sage ich jetzt mal so, wären sie vielleicht Dritter in der Division, dann müssen sich aber andere schon verletzen, aber ist ja wurscht. So, das ist so die oberste Perspektive. Ansonsten sind wir solide auf Platz 5, 6 mit ein bisschen Glück, vielleicht eine Wildcard. Das ist das, was wir euch aktuell bieten können. Und für manchen Markt ist das ja gar nicht schlecht. Also ist das vielleicht auch bei St. Louis so. Das war mein Preview auf die St. Louis Blues in der Saison 2024-2025. Wenn euch das Ganze gefallen hat, diese Sendung, aber auch die anderen Vorschau-Sendungen und der Podcast allgemein, dann sehr, sehr gerne Feedback. @Lars_Mar, das wäre bei X, früher Twitter, die Möglichkeit info@sportpassion.de wäre die E-Mail-Adresse, bei Instagram unter Sportpassion findet ihr mich auch. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn ihr sagt, hey, ihr wollt was in den Topf mit einbezahlen, paypal.me/sportpassion.de oder steadyhq.com/sportpassion, alles in den Shownotes zu finden. Da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr den Podcast abonnieren, sehr, sehr gerne, immer wieder erwähne ich es, bitte bewerten. Bitte auch weitersagen, wenn euch der Podcast gefällt. Und nochmal auch jetzt so diese Spezialfolgen zum Beispiel mit Christian Rupp über den Schlagschuss-Podcast. Auch da, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, sehr gerne mir schreiben. Weil, wie gesagt, wenn ich sie nicht kenne, kann ich sie nicht umsetzen. Wenn ich eure Fragen, eure Anmerkungen nicht kenne, kann ich die Fragen nicht beantworten, mich mit den Anmerkungen nicht auseinandersetzen. Deshalb, die Sendung lebt auch natürlich vom Feedback und von eurer Teilnahme eben auch und da freue ich persönlich mich sehr, sehr drauf, wenn da was kommt und da gibt es auch kein falsches Feedback, wenn es, ne, wie gesagt, sachlich geäußert ist. Gerne, gerne auch Kritik, da freue ich mich auch drüber, weil auch das sind eben Dinge, das sage ich immer wieder, da kann ich dann dran arbeiten und mich auch verbessern und das ist ja auch mein Ziel, ich will ja nicht stehen bleiben, sondern den Podcast möglichst auch immer up to date halten und so, dass er euch gefällt. Damit nochmal der Hinweis, die nächste Vorschau ist dann auf die Philadelphia Flyers. Wir haben mit den St. Louis Blues, jetzt will ich es mal einmal durchgucken, tatsächlich schon das erste Viertel rum, was die Vorschau betrifft. Das ist natürlich sehr, sehr cool für mich, weil ich damit schon mal einen guten Teil wieder rum habe, aber da kommt ja noch drei Viertel, deswegen also da auch nochmal, es ist noch viel Zeit, wenn ihr Fragen habt, vor allem dann zu den Top-Teams, ihr wisst, das liegt an der Wegquote, also könnt ihr euch schon denken, dass Teams wie die Canucks, wie die Maple Leafs, wie die Panthers und so weiter doch eher noch in ein paar Wochen erst kommen und nicht jetzt in der nächsten. Dementsprechend gerne auch zu den Teams irgendwelche Anmerkungen oder Fragen. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße.
Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.